So, meine Damen und Herren, vorweg eben nochmal für den Rest des Jahres, nachdem ja noch viel übrig ist, Gottes Segen. Und dann eben auch noch für, bei uns ist ja jetzt schneller zu Ende. Wir haben heute noch und dann nochmal nächste Woche und dann ist ja das Semester schon wieder rum. Also wir werden natürlich mit dem Paterana nicht fertig, mit dem wird man sowieso nie fertig, aber dass sich das noch fortsetzt, dann im nächsten Semester einfach. Das hat man ja bisher auch immer so gehabt, das schiebt sich dann einfach so ein bisschen weiter noch. Ich wollte nochmal so einsetzen, dass die Situation, in der er sich vorfand, war ja die, das spricht er extra an in seiner ersten großen Untersuchung über Theos, also über Gott im Neuen Testament, dass er sagt, im Unterschied zu uns heute, haben damals die Leute die Frage, ob Gott existiert, überhaupt nicht gestellt. Das war für die Leute selbstverständlich, dass es Gott gibt. Inzwischen hat ja dann jemand wie Charles Taylor untersucht, diesen Bruch von 1500 und so und so viel, also 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart, wo es damals einzelne Atheisten gab, aber sonst nicht, während heute die Mehrzahl der Intellektuellen, auch wenn die religiös sind, eben doch nicht an Gott glauben, an persönlichen Gott. Und das reicht ja bis jetzt in ganze Gruppen auch von Theologen hinein, stärker noch bei den Evangelischen, nach meiner Erfahrung, als bei den Katholischen, aber auch dort fehlt es nicht, dass man dort Leute also trifft, die sagen, nein, Gott ist natürlich nicht was Personales, sondern ist irgendwie so eine Energie oder eine Macht oder eine Kraft, dass das eigentlich nur gesagt wird, weil die Leute bei Personen dann gleich an so einzelne Individuen denken, wie wir sind, sodass einem das immer wieder begegnet in der Diskussion mit Kollegen. Und hier setzt er eben so ein, sagt damals, ich zitiere ihn, eine Frage einfach hin danach, ob Gott existiere, kannten diese Männer nicht. Eine Qual, erst nach Gott fragen zu müssen, sich erst langsam und beginnend überhaupt den Boden schaffen zu müssen, von dem auch so etwas wie ein Ahnen, Erfühlen und Erkennen Gottes möglich wird, das gibt es nicht. Und das war so selbstverständlich, sagt er, diese Selbstverständlichkeit des Gottesbewusstseins, unbeschadet dessen, dass Gott unbegreiflich ist und erhaben und auch nicht beeindruckt davon, dass es ringsherum die Heiden gibt, die dann eben an Götter glauben und an Gottheiten. Das hat die Leute überhaupt nicht gestört, sodass da ja auch niemand eine Begründung des Redens von Gott macht. Da macht man keine Gottesbeweise, weil da überhaupt gar kein Grund dafür da ist. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich das ja öfter ja auch gerade im Blick auf die Gerichtsrede, wo dann manche Leute ja sagen, da sieht man, da geht es ja nur um das, beim Gericht geht es ja nur darum, ob man nett zu den anderen Leuten war, hat man die Hungernden gespeist und die Durstigen getränkt und die Gefangenen besucht, Gott kommt überhaupt nicht vor und die Religion, was ich in mancher Predigt schon so gehört habe auch, das kommt deswegen nicht vor, weil das selbstverständlich war für die Leute in Israel. Ein Jude, der 2-3 Mal am Tag gesprochen hat, sagt schon mal, Israel, höre Israel, der Herr, dein Gott, ein einziger, und du sollst ihn lieben mit deinem ganzen Herzen, aus deinem ganzen Gemüt, mit allen deinen Kräften. Das war einfach so selbstverständlich, da hat man überhaupt nicht drüber reden müssen, dass das auftritt. Und deswegen fehlt das da. Zumal ja in dem Text dann obendrein ja nochmal steht, dass er da, dass der Menschensohn die Völker, die Ethne, also die Goyim, ruft, die den Namen Gottes gar nicht kennen. Die kann er also dann deswegen ja nicht richten danach, wie sie sich zu Gott verhalten haben. Sondern da geht man natürlich dann zurück auf diesen Katechismus des Herzens, wie das ja auch Paulus im Römerbrief anspricht und sagt, es kommt darauf an, wie weit die Leute zu den anderen anständig sind. Also das ist neu, dass man das extra behandeln muss und sagt, und inzwischen ist eben diese Unbefangenheit verloren gegangen, die auch im Mittelalter noch fehlte, denn der Thomas macht zwar Gottesbeweise, aber der schreibt ganz klar, die macht er nur aus wissenschaftstheoretischen Gründen. Weil nämlich sagt, die Theologie muss am Anfang begründen, dass es ihren Gegenstand gibt. Der setzt voraus, dass das alle glauben oder wissen, außer an irgendwelchen Grenzen, die aber da jetzt gar nicht hineingehören. Und das ist ja dann wirklich anders geworden inzwischen. Und das ist also brüchig und das geschieht eben so in dieser Wende zur Neuzeit, dass man jetzt hier eine eigene Begründung liefern muss, komme ich überhaupt zur Wirklichkeit? Und das Gegeneinander der verschiedenen Gruppen führt ja dann dazu, dass dann die berühmte kantische kopernikanische Wende kommt. Dass er sagt, ich kann nicht von den Objekten zum Subjekt gehen, denn wie soll ich das eigentlich nachprüfen, wenn ich nur reden kann als Subjekt über die Objekte? Wie soll ich auf eine Frage antworten können, ob mein Reden den Objekten entspricht? Das kann ich überhaupt nicht nachprüfen. Und da kommt er ja auf diese Idee, die er selber kopernikanische Wende genannt hat. Der Kant sagt, ich drehe das um und behaupte nicht, dass sich unsere Begriffe nach den Gegenständen richten, sondern ich rede umgekehrt, die Gegenstände richten sich nach unseren Begriffen. Das war ja dieser neue Versuch. Er sagt, die Welt ist an sich, was weiß ich, sagen wir mal chaotisch. Wir wissen nicht, wie sie ist. Und dann haben wir ein bestimmtes Bewusstsein mit zwei Strukturen, zwei Organen, könnte man sagen. Das eine Vernunft genannt, das andere Verstand genannt. Die Vernunft ist das Organ, das die grundsätzlichen Prinzipien und Ideen einer Ordnung der Welt im Kopf hat. Und da gibt es ja dann diese drei Ideen, die für ihn dann eine Rolle spielen. Ich, Welt, Gott. Alle meine Erfahrungen sind meine Erfahrungen. Alle Erfahrungen sind Erfahrungen, die miteinander irgendwie zusammenhängen und aufeinander verweisen, auch wenn sie sich widersprechen. Und dieses Gesamt nennt man Welt. Und dann gibt es nochmal die Frage, wie verknüpfen sich jetzt dieses, das Ich, das da irgendwie da hinter allem steht, und die Welt? Sagt er, dafür führt er dann Gott ein und definiert das ja als die Summe aller Washeitlichkeit. Allen was. Ob wirklich möglich, spielt keine Rolle. Also die Summe von allem was. Das ist also dann der philosophische Name für Gott, auf den es hinausläuft. Die Omnitudo Realitatum. Und real heißt ja klassischerweise eben nicht, was wir heute bei real denken. Wenn wir heute real sagen, dann heißt das früher aktual. Denn real kommt von res die Sache. Sodass real eigentlich heißt sachhaft, sachhaltig. Inzwischen hat real für uns die Bedeutung gekriegt, wirklich im Unterschied zu möglich, wirklich tatsächlich da, statt bloß erträumt oder so ähnlich. Dafür verwenden wir heute das Wort real und reden da von Realität oder so und dem Realen. Das ist aber nicht bei Kant noch nicht so, sondern da wird noch richtig Latein geredet. Und da kommt eben real, wie gesagt, von Sache und heißt sachhaft. Sachhaltigkeit, res die Sache, realis, alis heißt immer das Dazugehörige, nicht? Unser deutsches Lich ist das, nicht? Dass das da hineinkommt. Und das sind dann diese drei Prinzipien, Grundideen, nach denen wir die Welt ordnen, das macht die Vernunft. Aber man sieht sofort, das sind keine Gegenstände, sondern das sind nur Prinzipien, innerhalb derer Gegenstände erscheinen können. Und das wird dann Kant den Leuten schon vorhalten, ihr habt da Fehler gemacht, ihr denkt, diese Idee Ich, das sei jetzt das reale Ich, oder die Realität Gott, das sei dann ein realer Gott, der für sich so alleine da steht, oder die reale Welt sei eben eine Welt, die irgendwie so für sich da sei, das gibt es aber gar nicht, sondern das sind einfach nur Prinzipien, nach denen ich ordne. Und dann kommt der Verstand, und der Verstand hat dann die sogenannten Kategorien, da übernimmt er diesen Ausdruck von Aristoteles, die Kategorien, also Grundbegriffe, Stammbegriffe, mit denen ich die Dinge ordnen und bestimmen kann. Und sodass die Welt draußen geordnet wird von uns. Die Welt, die wir sehen, haben wir geordnet. Das ist also diese kantische Idee, und deswegen kann ich von dort her über die Welt reden und können wir Wissenschaft treiben, weil das ja unsere Strukturen sind, die wir der Welt auferlegen, und wir gehen mit unseren Strukturen auf die Welt zu, in der Wissenschaft wie im Alltag, und können dann damit umgehen. Wenn jetzt jemand natürlich fragt, ja, und was ist jetzt eigentlich, dann ist dazu nichts da, und deswegen war das ja auch eine schwierige Sache und wurde deswegen der Kant in der scholastischen Philosophie, also auch in der Tradition dieses Hauses, natürlich nicht gutiert. Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass ich extra eine Indexerlaubnis brauchte, um die Kritik der reinen Vernunft zu lesen. Damals, nicht? Das war einfach noch verboten, weil das eben jede Realitätsberührung verbietet, verunmöglicht, die in diesem Denken drinsteckt. Das war also so der Hintergrund. Und diese Methode, so an die Welt heranzugehen, das nennt Kant transzendental. Während früher Transzendentalia hieß, Grundbestimmungen, unum, verum, bonum, davon haben wir geredet, die überall gelten. Transzendental heißt hier, sich damit zu befassen, mit dieser subjektiven Bedingtheit des Objektiven. Sodass wir das sogenannte Ding an sich gar nicht kennen, sondern wir kennen nur die Dinge für uns, wie sie für uns sind, und wissen nicht, wie sie an sich sind. Das ist also der Aufbau, den er macht. Und von dort ist die Frage, wie kommt man weiter voran? Und da kommt man eben nicht voran. Da gibt es nichts und er kommt nicht vor. Und jetzt gab es aber in Belgien den Jesuiten, den Pater Maréchal, Joseph Maréchal, der hat sich mit Kant und vor allen Dingen mit Fichte auseinandergesetzt und hat versucht, diese transzendentale Methode nun auf die Wirklichkeit so zu übertragen, dass damit etwas anzufangen ist. Und das macht er so, dass er sagt, ich versuche, das Buch heißt also Le Point de Départ de la Métaphysique, also der Ausgangspunkt der Metaphysik. Und da wählt er jetzt einen subjektiven Punkt, aber nicht des Erkennens wie bei Kant, sondern einer grundsätzlichen Bejahung und Behauptung. Das ist der Schritt, den er macht. Er sagt, wir fangen alle damit an, dass wir etwas behaupten. Das ist das, was Fichte so stark gemacht hat, die Behauptung. Er sagt, was geschieht? Fichte kommt ja vom Willentlichen her, vom Wollen, vom Ich. Das Ich setzt sich, das Ich tut was. Der Grundvollzug der geistige Grundvollzug ist ein Behaupten, sagt er. Paderaner selber hat das nicht so gemacht. Paderaner gehört zu den Leuten, die sagen, die Grundbestimmung ist die Frage. Und von dort her macht er, darüber haben wir geredet, und macht von dort her seine Philosophie, dass er von der Frage ausgeht, man stellt Fragen. Maréchal sagt, auch eine Frage behauptet sich als Frage. Eine Frage will eben eine Frage sein und nicht eine Vermutung oder einfach so irgendwas oder so. Sodass also das Behaupten vorangeht. Und Rahner hat also diese Sachen gelesen, das wissen wir, in Pullach während des Studiums, also den Maréchal, und gehört also von dort her mit zu der deutschen Maréchal-Schule, die hier diesen Ansatz macht. Er sagt, ich gehe aus vom Subjekt, aber nicht vom erkennenden Subjekt, sondern von einem Subjekt, das etwas setzt und behauptet. Das ist der Ausgangspunkt. Und was behauptet nun das Subjekt erstmals? Die Sachen sind erschienen in den Jahren 22 bis 47 von dem Pater Maréchal. Dass er sagt, der eigentliche Punkt ist, und das hat Kant weggelassen, sagt er, ist die Setzung, die Behauptung, so ist es. Kant spricht, wenn Sie mal nachlesen, bei ihm über das Urteil, spricht er immer von Synthese. Subjekt und Prädikat werden zusammengefügt. Das Gras ist grün. Gras ist das Subjekt, grün ist das Prädikat. Ist es die Copula, die Verbindung der beiden zusammen. Und das ist dann für ihn ein Urteil, dass er das untersucht. Was Kant nicht bedenkt, sagt Maréchal, durch Fichte belehrt, der das stärker macht, dass er sagt, ein Urteil ist zuerst mal eine Behauptung, nicht bloß eine Synthese von zwei Wörtern. Also ein Unterschied, ob ich einen Satz ohne Behauptung mache, der heißt dann auf Lateinisch Propositio. Wörtlich als Propositio etwas Vorgelegtes. Wörtlich sogar ein Vorlegen. Ein Vorlegen. Aber gemeint ist also nicht ein Vorlegen, sondern der gesprochene Satz. Wie zum Beispiel der Satz, das Gras ist grün. Das kann ich zum Beispiel in einer Grammatik hinschreiben, ohne dass ich das jetzt behaupten will. Oder irgendwie so. Sondern es ist nur der Satz als Satz. Der Satz ist also eine Propositio. Das heißt, eine Zusammensetzung von Subjekt und Prädikat, aber zugleich wird der Satz immer behauptet, dass er wahr ist. Der Lügner muss wenigstens so auch behaupten, es sei wahr, sonst wird es ihm ja niemand glauben. Außer es gibt natürlich diese Ausnahme, dass man Münchhausen-Geschichten erzählt. Da muss man deutliche Signale am Anfang setzen. Das war auch früher ein Problem, ob die Dichter sowas überhaupt machen dürfen, ob die dann nicht also Ärger kriegen mit dem lieben Gott beim jüngsten Gericht, weil ja im Neuen Testament steht, über jedes unnütze Wort muss man Rechenschaft ablegen. Da war die Frage, ob die da überhaupt sowas machen dürfen. Ob die Geschichten erfinden dürfen, ist das nicht Lüge? oder so. Das hat also eine Weile gedauert, bis das mal geklärt war, dass die das dürfen, fiktional schreiben. Das war nicht selbstverständlich. Also, dass man das hier mit aufnehmen muss, gab es seinerzeit, Kaiser hat er, glaube ich, geheißen, ein Buch in der Rowohlt-Reihe, in der Enzyklopädie, extra die Wahrheit der Dichter, wo das sehr schön nochmal dargestellt war. Also damals so nach dem Krieg erschienen, also schon in den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahre, wo man das also dann sehen kann. Also hier wird ausdrücklich etwas behauptet. Behaupten heißt, so ist es und nicht anders und ich verbürge mich dafür. Deswegen sind wir ja so irritiert, wenn wir was behaupten und jemand sagt, das ist nicht wahr, oder wenn er gar behauptet, du lügst. Dann fühlen wir uns da angegriffen, dass das liegt. Also diese Radikalisierung, die hineinkommt, und jetzt sagt diese Tradition, und dazu gehört auch Rahner, erst in der Urteilsbehauptung kommt eine Erkenntnis ans Ziel. Also ich mache erst mal einen Sinneseindruck, dann ordne ich diesen Sinneseindruck und formuliere dann erstmal so eine Proposition, das ist Gras und das ist grün, und dann überlegen wir, stimmt das, gucken wir mal hin oder so, und dann sage ich, ja, das Gras ist grün. Und dann komme ich erst mit der Behauptung, bin ich wirklich bei der Erkenntnis angekommen. Also vorher sind schon Wahrnehmungen, aber sie werden noch nicht behauptet. Die Sinneseindrücke behaupten auch nicht. Deswegen, wenn man es nicht genau weiß, kann man ja auch genauer formulieren und nicht sagen, dieser Gegenstand ist rot, sondern ich kann ja sagen, mir erscheint der Gegenstand rot oder so, nicht? Dass ich mich in dieser Weise zurücknehme. Aber irgendwie komme ich nicht drum rum, eine Behauptung aufzustellen. Da behaupte ich, dass es mir so erscheint. Ich habe nicht behauptet, dass der Gegenstand rot ist, aber ich habe immerhin behauptet, dass er mir erscheint. Das sage ich gegen Leute, die sagen, man lässt am besten das behaupten. Sag ich, das geht gar nicht, wenn du nicht behauptest, musst du wenigstens behaupten, du behauptest nichts. Nicht, dem ist also nicht auszukommen, wenn jemand so denkt. Natürlich ein wirklich wild gewordener Skeptiker und Realist, oder vielleicht auch gar nicht wild geworden, sondern der wird vielleicht sagen, konsequent, obwohl das darf er, glaube ich, nicht sagen. Dass der sagt, warum? Du meinst, das müsse alles immer so ein Zusammenhang sein. Ich behaupte, es gibt keine Wahrheit. Und wenn du sagst, damit hätte ich eine Wahrheit gesagt, sage ich, nein, das ist nämlich auch nicht wahr, weil gar nichts wahr ist. Heidegger argumentiert so gegen die Verteidigung über den Nichtwiderspruchssatz, zum Beispiel. Also er sagt, das ist zwar Unfug, unser Eins macht das nicht, aber man kann damit nicht wirklich den Gegner treffen, weil der sagt, ich mache deine Konsequenz nicht mit. Ich sage, es gibt wirklich keine Wahrheit. Und auch, dass es keine gibt, ist keine Wahrheit, sondern es gibt überhaupt keine Wahrheit. Und dann sagt unser Eins, ja, das kann ich jetzt überhaupt nicht mehr verstehen, da geht es nicht mehr weiter, aber der sagt, aber ich sagt das so. Und wie gesagt, Heidegger argumentiert auch so in seinem Schelling-Seminar zum Beispiel. Bitte?
Diese Anzahl von Subjekten, die müssen ja irgendeinen finden untereinander, der die Definitionsgewalt hat.
Eben, und den, ja eben, und den gibt es natürlich nicht, weil da jeder so für sich darum denkt. Nicht? Und dieser Ausweg jetzt auf den Verstand, der das als solcher macht, der wird eben in Frage gestellt. Das ist das, was uns ja ständig da im Seminar beim Nietzsche begegnet. Dass der Nietzsche das einfach in Frage stellt, dass man das von der Vernunft her im Ganzen angehen kann, sondern dass das eben bei jedem für sich extra und anders sein kann. Nicht? Das sind die... Das ist der Hintergrund. Darauf wollen wir uns aber nicht einlassen, auf dieses weite Feld, sondern wir sagen einfach so, wir sind hier beim Paderaner. Also der Paderaner sagt, das macht den Menschen aus, dass er dieses Sein behauptet. Dass er Sätze aufstellt, die er behauptet, und in diesen Behauptungen, wenn ich überhaupt irgendwas behaupte, dann steckt darin eben auch nochmal dieser Durchvollzug auf das Ganze überhaupt. Denn ich kann eigentlich keinen einzelnen Satz sagen, ohne nicht das Ganze ins Blick zu nehmen. Das vergessen oft die Leute, wenn man über das Urteil redet. Also Urteil ist einerseits etwas Punktuelles. Ich sage jetzt, wir reden über die transzendentale Methode vom Paderaner. Das ist also ganz begrenzt. Ich könnte mich noch enger fassen, sagen, mir kommt das so vor, als vielleicht wache ich gleich auf und habe es geträumt. Und dasselbe könnte ja für jeden von Ihnen gelten. Nicht? Das kann ich natürlich nicht ausräumen. Das könnte erst mal so da stehen daher, wenn man ja mit einem konsequenten Skeptiker zu tun hätte. Also die Behauptung ist etwas ganz, soll man sagen, Punktuelles. Hier und jetzt. Nur so. Das ist aber nur der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass ich zugleich behaupte, er gilt schlechterdings überall. Es kann nicht jemand kommen und sagen, aber für den lieben Gott könnte das ganz anders sein. Wenn ich es jetzt erfahre und mir sage, dann gilt dieses Urteil und dann ist das durch niemanden anderen zu entkräftigen. Das liegt also mit drin. Ich behaupte also nicht bloß, dass wir jetzt hier über Badarana reden, sondern ich behaupte auch, dass dieses Jetzt-Urteil schlechterdings gilt. Für alles und jedes. Ich kenne nicht alles und jedes in der Welt. Aber so viel kenne ich von allem und jedem in der Welt, dass von nirgendwoher ein berechtigter Einwand dagegen formuliert werden kann. Das ist also diese merkwürdige Sache, deswegen gibt es ja bei den Grimmschen Märchen ja auch diese eine Karikatur auf die Philosophen. Die Leute sagen, dass Schelling sei da getroffen worden damit, vom Doktor Allwissend, nicht? Der eben da angeblich alles weiß. In gewisser Hinsicht weiß der Philosoph alles. Nicht alles von allem, aber er weiß von allem so viel, dass nichts von all dem dem widersprechen kann, was ich jetzt sage, dass wir jetzt über Badarana reden. Ja?
Aber wie viel bleibt von dieser Behauptung übrig?
Also, Sie haben völlig recht. Sehr schön, das ist genau der nächste Punkt. Nicht? Es bleibt davon nichts übrig, das ist so ähnlich wie beim Descartes. Wenn der Descartes sagt, ich denke, also bin ich, gilt dasselbe. Der weiß noch nicht mal, wer ich ist. Mein Beispiel war ja immer, wenn alle den plötzlich anders anreden, mit Claude statt mit René, nicht? Dann wird er vernünftigerweise sagen, ha, dann habe ich halt vorher geträumt. Wenn die jetzt alle zu mir Claude sagen, dann bin ich halt der Claude und habe da eben was Blödes geträumt oder so ähnlich. Nicht?
Aber man könnte doch sagen jetzt, dass man da reinkommt, zum Beispiel Worte des ewigen Lebens, die erlebt werden,
ja.
Und dann ist sich diese Prüfung aussetzen.
Eben, die müssen ausgesetzt werden.
Wenn wir wieder bei einem Menschen ankommen können und dadurch Leben zeugend sind, ich meine jetzt nicht nur vom Zeugungsfall,
Nee, gehört beides hinein. Das haben wir schon gesagt. Zeugen und Zeugen gehört ganz eng zusammen. Erkennen und so, sexuell und erkennen, das ist ganz eng verwandt in verschiedensten Sprachen. Das gehört damit hinein. Man könnte das auch rein am Beispiel des Zeit ausmachen. Ich kann ja behaupten, dass jetzt kann ich so minimal nehmen, dass das jetzt überhaupt nur eine Linie ist. Das eine schon vorbei, das andere noch nicht da und das jetzt ist nur eine Linie. Aber tatsächlich verstehen wir ja das jetzt als eine etwas ausgedehnte Jetzthaftigkeit. Das kann man ja bis rein ins Empirische nachprüfen. Wie weit schaffen das Menschen noch, wenn man sich ganz schnell hintereinander zweimal piekst, die zwei Piekser als zwei noch zu spüren? Wenn der Abstand zu gering wird, kommt es auf nur noch einen Piekser heraus. Und so kann man also die innere Zeithaftigkeit von Lebewesen zum Beispiel untersuchen. Das, bei manchen hört das sehr viel früher auf und bei anderen geht es knapper. Der Film funktioniert danach, nicht? Dass die Bilder eben so schnell laufen, dass wir die Bewegung sehen, obwohl da keine Bewegung da ist. Das ist zum Beispiel auch so ein Beispiel dafür, nicht? Also genau wie ich hier sagen kann, das Jetzt ist da nicht bloß ein Strich, der eigentlich gar nicht da ist, sondern er hat eine Ausdehnung, so wie wenn ich sowas einen Punkt nenne, was ja auch kein Punkt ist, sondern eine Fläche, nicht? So gilt natürlich auch das, was Sie, Freida, eben ansprechen, wenn ich tatsächlich jetzt so einen Satz sage und eine Wahrheit und sie dann immer wieder bewähre oder Ding, dann rückt das eben aus diesem bloßen Punktuellen heraus und kriegt eine Wirklichkeit, kriegt wirklich das, was wir Kern nennen oder so, aus dem man dann lebt. Das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Aber das ist alles nur möglich, wenn ich so diesen Ansatz mache. Also nicht bloß vom reinen Erkennen, rein auf der theoretischen Ebene, sondern kann Fichte, Tathandlung, Behauptung, Selbsteinsatz, Selbstsetzung, wenn ich das mit hineinnehme, und das ist das, worum es im Badarana geht, das also zu nehmen und zu machen und sagen, der Mensch ist der, der in dieser Weise behauptet, und diese Behauptung sagt etwas über das Sein und die Wirklichkeit im Ganzen.
Aber das sieht man doch auch daran, dass bei den Behaupten, wie ungeheuer wichtig dann die Wahrnehmung ist.
So ist es. Die ist unersetzlich.
Die Wahrnehmung, die dann diese Behauptung entweder zum Leben bringt, oder
ja.
Also das ist ein springender
Punkt. Ja. Den hat auch die klassische Scholastik immer festgehalten. Die nannten das ja, diese Wahrnehmungen, Phantasmata. Also man guckt mit den Sinnen auf etwas hin. Wenn man da drin stecken bleibt, kommt man noch nicht mal bis zur Wahrheit, weil die Sinne nicht so die Wahrheit aussagen, sondern die empfinden eben Wärme oder Farbe oder Geräusch oder was immer ist. Erst durch den Verstand kommt die Behauptung hinein und erst dann gibt es wahre und falsche Sätze. Also der Sinn als solcher kann sich gar nicht irren, denn der hat nichts behauptet. Der nimmt einfach wahr. Dann sieht ihm das Auge den Stab gebrochen. So what? Hat ja nichts behauptet. Die Frage ist, was tue ich mit meiner Vernunft, wenn ich jetzt aufs Auge gucke und mich in dem Fall täusche, weil ich nicht weiß, wenn das da Wasser ist, warum das jetzt da gebrochen aussieht. Dann muss ich auf die anderen Sinne ausweichen und mit der Hand hinfassen oder so ähnlich. Nicht? Aber Wahrheit und Falschheit ist nicht in den Sinnen, sondern nur in der Vernunft bzw. im Verstand. Deswegen wäre es fälschlich, da jetzt die Sinne zu beschimpfen. Die können nichts dafür. Die bringen ja nur das Material ran. Nicht? Aber der Verstand unter der Leitung der Vernunft, der formuliert. Und das ist dann der Ansatz, der dann hier gemacht wird. Und wo er sagt, da muss man jetzt wieder anknüpfen bei dieser Realität, die hier hingehört, die Realität, die eine geistige Realität ist, eben des Behauptens, des Stellungnehmens zu.
Aber für Rahner war bestimmt klar, dass auch das Wort, durch das alles geworden ist, in jedem von uns zugleich sprechen kann.
So ist es. Das ist dann aber schon der nächste Schritt. Der erste Schritt ist erstmal der, dass er einfach so von außen von der Philosophie anfängt, also auf der Ebene. Und da sagt er erstmal, wir sind Leute, die jetzt hier behaupten. Dann kommt natürlich die nächste Frage, eben, wie kann man sowas machen, wie kommt man dazu? Was steckt denn dahinter? Und da ist sein erster Gedanke der, dass er sagt, ich komme von der Einzelexistenz erstmal zu der These oder zu der Vorstellung, nein, zu dem die Vorstellung dient, nämlich zum Sein. Dass es Sein selber gibt. Also dieses Wunder des Das, habe ich das immer genannt schon.
Ne? Zwischenfrage, hat Kant das auch zugelassen? Oder
hat er gesagt, der hat das nicht bedacht.
Gar nicht.
Der steckte eben so in diesem, deswegen ist das so ein wichtiger Schritt, mit dem ich heute begonnen habe da, dass der Kant eben beim Urteil nur sieht, diesen Gedanken der Synthese von Subjekt und Prädikat, dieses Zusammenbringen zu einer Ganzheit, aber diese Frage der Behauptung, des Eintretens für, das hat er nicht thematisiert.
Also bei Kant kann Gott nicht reden.
Doch, wenn es Gott gibt, ist ja klar. Und er selber glaubt ja auch persönlich an Gott. Deswegen hat er ja gesagt, er macht ja die Philosophie. Kant hat ausdrücklich gesagt, dass er die Vernunft einschränkt, um eben gerade Platz für den Glauben zu schaffen, weil er beeindruckt war von der eben um sich greifenden Gottesleugnung, dass er diesen Versuch probiert zu machen, mit der Vernunft und dem Verstand kommen wir überhaupt nicht zu Gott. Wenn ich aber Gott nicht beweisen kann, kann ich auch nicht beweisen, dass er nicht da ist. Sondern ich muss das Ganze zurücknehmen in die Dimension des Glaubens. Das ist für sich genommen, nennt man das klassischerweise in der Theologie, die Häresie des Fideismus. Das heißt, hier glaubt man mal, ich kann nicht mit der Vernunft zu Gott kommen, sondern nur im Glauben. Das ist das, was ja die Reformation auch so sagt. Nicht? Dass also der Luther und die Reformatoren sagen, durch die Erbsünde ist die Vernunft so zerstört, dass wir zu Gott gar nicht kommen können, sondern das kann nur über den Weg des gnadenhaft geschenkten Glaubens gehen. Das ist das, was ja Luther in aller Stärke macht. Die katholische Tradition sagt, erstes Vatikanum, wir können grundsätzlich mit unserer Vernunft zu einer sicheren Erkenntnis Gottes als Schöpfers kommen. Allerdings ist es dann wieder so verschieden, nicht wie es klingt, davon hatte ich auch schon geredet gehabt, sondern es wird nur gesagt, prinzipiell können wir das. De facto hat es niemand geschafft. Wie ich immer sage, noch nicht mal der große Platon, den die Leute als den göttlichen Platon nannten, der hat keine Begründung des Schöpfers gemacht, der ist nicht zum Schöpfertum gekommen. Also de facto hat es niemand fertiggebracht, sondern nur innerhalb der biblisch-christlichen Tradition und da innerhalb dessen nur jetzt nochmal die katholische Tradition, dass die gesagt hat, wir können Gottesbeweise machen. Aber die weichen dann auch schon ab. Also schon beim Pater Schmidt lernt es schon ein bisschen anders als beim Splett. Nicht? Also wenn sie da die philosophische Gotteslehre machen. Und bei mir ist es schon wieder anders als bei meinen Lehrern. Das war der Pater Brugger noch mit seiner Gotteslehre und der Pater de Vries und der Pater Lotz, die also das philosophisch gemacht haben, wo das uns schon nicht überzeugt hat, wie die es probiert haben. Das ist die Situation. Ja. Der Kant redet zwar von...
Das ist aber auch bei Kant, dass er diese Synthese... Kant redet ja immer von der Synthese, dieses a priori...
Davon redet er, die gibt es. Ja, die gibt es. Das macht er. Und die ist auch in Ordnung, aber was er weglässt, ist diesen Moment des Bejahens, des Betonens. Also Kant behandelt in der alten Sprache gesagt eigentlich nur die Proposition. Und zur Proposition kommt die Affirmation, also die Bejahung. Und dann habe ich erst die wirkliche Behauptung, wenn das mit drin steckt. Und das ist für den Kant so selbstverständlich, dass er das mit hinein, nicht mit hineingenommen hat. Klar kommt er, ist er, hat er sowas auch erwogen. Sie müssen ja nur gucken, was macht er zum Beispiel als Kritik am ontologischen Beweis, so wie er ihn liest, dass er sagt, Sein ist kein Prädikat. Das heißt, Sein ist nicht eine Eigenschaft wie Rot, Grün, Gelb, Blau oder so etwas, sondern Sein sagt nur, dieser Begriff ist realisiert. Aber er kommt, denkt nicht darüber nach, dass er das eintragen müsste in eine Analyse des Urteils. Weil die hat er nicht gemacht. Das war ihm kein Problem. Also es ist kein Vorwurf an ihn. Nicht alle machen alles, das geht gar nicht, nicht. Das ist genau dieser Schritt, den Fichte dann dazu getan hat. Also Kant sagt ausdrücklich, weil manche haben ja das, bei Descartes klingt das auch ziemlich so, manche haben auch den Anselm so gelesen, dass sie sagen, Gott ist also die Gesamtheit aller Eigenschaften und Vollkommenheiten und dann gehört zu allen Eigenschaften auch das Dasein. Und deswegen gehört zum Begriff Gott, dass er ist. Und darauf sagt der Kant, das ist falsch gedacht, sein berühmtes Beispiel, 100 mögliche Taler sind weder mehr noch weniger Taler als 100 wirkliche. Sind nur 100. Weil er sagt, das Sein ist nicht ein Prädikat, was ich zu den anderen dazu zählen kann. Also rund und so viel wiegend und so teuer und was man alles so aufzählen kann. Und dann kommt das Sein auch noch vor. Das Sein kommt nicht vor. Sondern normale Prädikate sind Washeitsprädikate. Und dann kann ich von diesen Washeitsprädikaten jetzt von außen nochmal sagen, entweder sind die nur ausgedacht oder gewünscht oder gemeint oder vorgespiegelt oder sonst was. Oder sie sind real, wirklich da, aktuell. Wir sagen heute real. Nicht? Und dieses Real ist nicht ein zusätzliches Was, sondern ist das der Washeiten. Also insofern taucht das natürlich bei ihm auf. Aber er tut den Schritt nicht mit, dass er das eigens jetzt bei einer Urteilsanalyse mit unterbringen müsste, dass im Urteil es nicht bloß um die Washeiten geht, die ich synthetisiere, sondern auch um die Behauptung, dass diese Washeiten hier synthetisiert sind in Realität. Ja? Diesen Punkt behandelt er nicht. Und den hat Fichte und an den knüpft Marechal an und sagt, wenn ich diese Form von Transzendentalität nehme, also nicht bloß, dass wir unsere Washeiten die Dinge zusammenordnen, sondern dass wir obendrein ein Das behaupten und dass wir von dort her einen Ausgriff auf Sein überhaupt haben, auf das Wunder des Das. Das ist nochmal ein Thema für sich extra. Und da kommt eben Ranelz dazu und sagt, der Mensch ist das Wesen, das bei allen Einzeldiskussionen und Aufnahmen eigentlich auf dieses grundsätzliche Sein, auf dieses Das selber aus ist. Dass die Welt und das Ich und was es alles sonst so gibt oder geben sollte, dass das wirklich ist oder ob es nicht ich. Also dieser Ausgriff auf das Sein als solche, das ist das, was er neu macht. Und das hat er ja auch in den Seminaren von Heidegger gelernt, dann haben wir gesprochen, dass der Heidegger spricht ja von der Seinsvergessenheit. Das heißt, die Leute haben es immer nur mit den Seienden zu tun, aber nicht mit dem Wunder, dass es gibt, was es gibt. Das taucht nicht auf. Und das klassische Beispiel für das Sein, oder die Metapher, eine klassische Metapher für Sein, ist seit Jahrhunderten das Licht. Wenn das Licht aufgeht, sollte man sich eigentlich über das Licht wundern oder es feierlich begrüßen oder so ähnlich. Aber das tut man überhaupt nicht, sondern man kümmert sich sofort um die Dinge, die im Licht sichtbar werden. Das heißt, das Licht zeigt sich selber gar nicht. Keiner von uns sieht Licht. Wir sehen entweder Leuchten oder beleuchtet es. Auch wenn Sie in so einem alten Kino sind und sehen da also so die Staubfädchen, die leuchten auf, also weil die beleuchtet sind von dem Licht. Das Licht sehen Sie nicht, sondern Sie sehen die beleuchteten Stäubchen. Und deswegen kann man da eine ganze Mystik draus machen und sagen, da sieht man die Selbstlosigkeit des Lichtes. Das Licht selber zeigt sich überhaupt nicht, sondern es zeigt nur anderes. Und jetzt müsste man auf so eine Anständigkeit und auf so eine demütige Dienstbarkeit und Zurücknahme, Selbstzurücknahme, eigentlich damit antworten, dass man die eigens bedankt und bedenkt. Geschieht aber nicht. Sondern man ist immer gleich befasst mit dem, was da beleuchtet wird. Also philosophisch gesprochen ist immer schon bei dem Seienden, bei den Dingen und nicht bei dem Wunder, dass es überhaupt Dinge für uns gibt. Wobei ja für die Erkenntnis der Dinge schon dazugehört, also erstmal jemand, der sie erkennt, zweitens die Dinge, drittens das Licht. Ohne Licht würden wir uns ja gar nicht sehen. Das vergisst man, ob man redet einfach so, erkennen heißt Subjekt und Objekt. Von wegen, wenn kein Licht da ist, kann man nichts sehen. Aber das Licht sieht man nicht, sondern das Licht zeigt nur anderes und nicht sich. Und so geht es also bei Gott dann nochmal mit dem Heiligen Geist im Besonderen, nicht? Weil der nicht von sich redet, sondern immer vom Vater und vom Sohn. Deswegen kommt er für viele Leute überhaupt nicht vor. Es gibt Gott Vater und es gibt natürlich Gott Sohn und der Geist, weg ist er. Nicht? Also, dass man sagen, wo sehe ich diese Selbstlosigkeit in Person, die da eigentlich hingehören würde? Und da meint der Heidegger, dass das die Aufgabe der Kunst sei. Dass die Kunstwerke uns nicht bloß die Gegenstände zeigen und schon gar nicht so bloß abbilden wollen, sondern dass die Kunst uns eigentlich zeigen will, das Wunder, dass es überhaupt Dinge gibt, die man angucken kann. Also das sei die Aufgabe. Und das nennt er dann das Ins-Werk-Setzen der Wahrheit. Das ist das, was eigentlich die Kunst tut. Wahrheit heißt, dass sich Zeigen der Dinge, wobei aber das sich Zeigen der Dinge gerade das nicht zeigt, was das Wichtigste ist, nämlich das Zeigen. Weil das Licht zeigt eben die Dinge und nicht sein Zeigen der Dinge.
Also was in meinem Auge auftritt, ja. Auftritt, also was mein Sinn ja. Auftritt, nur Licht. Aber natürlich komme ich nicht auf die Idee zu sagen, ich sehe da nur Licht, sondern ich sehe ja Sie.
Ja, ja, das Licht haben Sie gar nicht gesehen, sondern Sie sehen mich nur als Beleuchteten.
Sehen ist, also das Organ sieht nur Licht.
Ja, das, die dürfen nicht sagen, sich sieht nur, sondern im Organ kommt Licht an. Das ist wahr. Aber Sie sehen kein Licht. Ja, ja. Aber Sie eben, Sie sehen nämlich nicht das Licht, sondern Sie sehen also mich als Beleuchteten. In dem Moment, wo man also das Licht hier ganz wegnähme und dazwischen gibt es ja inzwischen so solche Geräte, dass das ja sogar gemacht werden kann, deswegen gibt es ja so Flugzeuge mit Tarnkappen, die man gar nicht sieht, dass man die Lichtstrahlen so drumherum lenken kann oder so, sodass dann tatsächlich gar nichts ankommt. Und deswegen wird das so oft vergessen. Also das ist ganz wichtig, dass das, die Alten haben vom Licht schon geredet, dass das hingehört, deswegen sprechen die vom Licht der natürlichen Vernunft. Dann sprechen sie vom Licht des Glaubens, Lumen Fidei heißt das. Die Theologen sprechen vom Licht des Glaubens. Ich brauche also eine eigene Beleuchtung, um die Glaubenstatsachen zu sehen. Und dann gibt es ein Lumen Gloriae, im Himmel nochmal wieder ein neues Licht, weil wir mit unseren normalen Augen das gar nicht sehen könnten. So wie wir hier mit unseren normalen Augen nicht sehen könnten, während es ja so Infrarotkameras gibt, unsere Geschichten, die sehen uns, auch wenn kein Licht da ist, nicht? Aber nicht unsere Augen. Sondern wir sind tatsächlich, wie Sie mit Recht sagen, auf Licht angewiesen. Unser Disput ist ja nur darum, sehe ich das Licht? Nein, ich sehe es nicht, wie Sie auch gesagt haben, Sie sehen mich. Und nicht das Licht, aber nur dank des Lichtes, das wir aber nicht sehen.
Ich glaube, was er meint, ist einfach, was man ja lernt auch, von der Funktion des Auges, dass da tatsächlich Licht eintrifft.
So ist es, und ein Photon.
Ist es ja doch das Licht, was direkt ankommt. Also
so ist es.
Die Farben und alles, insofern ja. Ist es schon erstmal.
Ja, ja.
Ich höre, ist ja dann quasi der Druck oder der Schall. Nicht? Kann man auch sagen, ich höre, aber ich höre nicht den Schall, Ja. Sehen Licht, natürlich höre ich den Schall, also sehe ich auch das Licht, weil es physikalisch...
Ja, ja, ich meine, was heißt es, wo sehe ich das? Ich meine ja auch, man könnte deswegen ja auch behaupten, wir sehen die Sonne natürlich 24 Stunden am Tag. Denn woher kommt denn der Licht des Mondes? Das ist ja Sonnenlicht, der Mond leuchtet ja.
Dann zu leicht den Gegenstand zum Licht und da scheint mir das Problem zu sein, deshalb... Ja.
Deswegen rede ich so dagegen.
Der Hölderlin an einer entscheidenden Stelle, was ja damals so war, dass man eben dann auch vom Kristallinlicht spricht, das eben keinen Schatten kennt.
Ja.
Und keinen Schatten wirft.
So ist es.
Das ist dann eben, aber die Einbildung, ich sehe jetzt, das Licht ist schon eben zu sehr am Seienden und nicht am
Also das ist das, was Heidegger eben mit Seinsvergessenheit nennt, nicht? Dass er sagt, wir sind so fixiert auf die Gegenstände, auf die Seienden, derer wir habhaft werden wollen, die wir uns aneignen wollen und all diese Geschichten, die da hineingehören, dass deswegen das eigentliche Wunder, das es gibt, untergeht. Und Rahner sagt nun, tatsächlich sind wir nicht in erster Linie bloß auf den Gegenstand aus, sondern der Mensch als solcher ist eben ausgerichtet, da redet er jetzt nicht von Licht, weil er das nicht so poetisch macht, nicht so wie ich das ein bisschen da mache, sondern redet vom Sein. Nicht? Also wir sind eigentlich auf das Sein aus. Scotus wird sagen, es geht in der Philosophie nicht um das Sein, sondern um den Begriff des Seins. Aber da waren so die klassischen Scholastiker immer dagegen. Also die Thomisten jedenfalls haben gesagt, das ist schon eine falsche Verschiebung. Uns geht es nicht um den Begriff des Seins, sondern um das Sein selbst. Und hinter dem Sein selbst erscheint dann natürlich das, was Thomas esse ipsum nennt. Und das ist Gott. Also das Wort Sein hat klassischerweise im Mittelalter zwei Bedeutungen. Das eine heißt esse commune, das gemeinsame Sein. Und da ist gemeint also dieser Begriff, dass etwas ist und nicht ist. Ob es nun wirklich ist oder möglich ist, das können wir noch beiseite lassen. Es ist eben was nichts. Und das ist esse commune. Und dann gibt es eben das esse ipsum, das Sein selbst. Das ist der philosophische Gottesname für Thomas. Also das ist dann nicht das Sein der Seienden. Das ist nicht eine Eigenschaft von uns. Wir sind nicht ein Stück von Gott. Nicht? Sondern er ist schlechthin Sein und dann wird allerdings verwendet dieser platonische Begriff der Teilhabe. Wir haben daran Teil, weil er uns Teil gibt an der Wirklichkeit. Er misst uns ein Stück Wirklichkeit zu, nach dem Maß unseres Wesens, unseres Wasseins.
Aber und dieses esse ipsum kann man ja nicht vermehren durch mehr Sein.
So ist es, das wird nicht,
das ist
genau.
Qualitätsebene.
So ist es, ja.
Eben,
nee, da hat er auch recht. Da hat er recht.
Eben, ja. Wieder in quantitatives Denken.
So ist es. Genau. Und das hat auch die klassische Philosophie immer gesagt. Also Mittelalter hat gesagt, Gott und Welt ist nicht mehr als Gott alleine. Das ist, es gibt also mehrere, die Formel hieß plura entia non plus esse. Also ein Mehr an Seienden, aber nicht ein Mehr an Sein. Denn mehr an Sein kann es nicht geben. Das esse ipsum ist Gott selber. Das sehen Sie, wie nah da so der Gedanke des Pantheismus da ist und deswegen auch immer dieser Kampf dagegen, damit nichts zu verwechseln oder da reinzurutschen, nicht? Weil das so dicht dran liegt, dass das dann eintritt. Und das hat er eben, wie gesagt, bei Heidegger dann eben auch nochmal gelernt, wo er gesagt hat, wenn er einen Lehrer hatte, dann musste er sagen, er hatte zwar viele Schulen, ich zitiere Rahner aus einem Interview, man soll also schlicht und einfach bekennen, dass man zwar viele gute Schulmeister des mündlichen Wortes hatte, aber doch nur einen, den er als seinen Lehrer verehren kann, eben Martin Heidegger. Und wo das also ein wichtiger Punkt für ihn war, dass der Heidegger eben sagt, dieses vergessene Sein, das hier aufgenommen werden muss, gegenüber den Seienden. Und wo er fand, dass das also hier fehlt. Im klassischen Denken und das wird am deutlichsten eben bei dem letzten Metaphysiker, so wie das also Heidegger gesehen hat, nämlich in Nietzsche, der eben das also als letzten nochmal so eine Metaphysik versucht, im Sinn dieses, der Wille zur Macht, der da drin steckt, zu den Einzelnen, da wird das nochmal probiert und dann ist es eigentlich zu Ende. Also der Mensch fragt nach dem Sein, Das ist es eigentlich, aber er weiß, das Sein ist nicht bloß ein Begriff und auch nicht das, die gemeinsame Existenz von den Weltdingen oder so, kein esse commune, sondern es ist letztlich das esse ipsum selber, das dann in der religiösen Sprache Gott heißt. Auf den sind wir eigentlich ausgerichtet. Und das war das, was er also hier erstmal formuliert hat, dass er sagt, der Mensch ist also von dort her hat einen Ausgriff, Exzessus, einen Ausgriff auf das Ganze. Und dieses Ganze, das eben nochmal auch existiert mit dem Prinzip, das ist letztlich eben Gott. Das ist also dieser philosophische Gedanke. Und wie verknüpft er den nun mit der Theologie? Wo kommt die hinein? Hier ist ja noch gar keine Theologie, also hier ist schon Theologie drin, aber nicht Theologie im heutigen Wortsinn, wo Theologie ja heißt Wissenschaft von den Glaubensurkunden. Nicht? Das ist es eben ja hier noch nicht. Diesen Schritt macht er so, dass er sagt, ich, auch wenn ich weiß, dass ich jetzt da mich Gott verdanke, sind wir jetzt da und fragen uns, was soll das Ganze überhaupt? Zumal, da wir mit uns so uns vorfinden, wie wir sind, dass wir nämlich an uns leiden, an unseren Grenzen, dass es alles so problematisch und schwierig und widersprüchlich ist, sodass er dann sagt, wir müssen eigentlich außer dieser Tatsache, dass wir uns diesem Ruf ins Dasein verdanken, nochmal eine Erklärung kriegen, was das Ganze ist. Denn wenn man guckt, wie die Erklärungen da vorliegen, zum Beispiel in den verschiedenen Weltanschauungen und Religionen, kann man die ja nicht einfach zusammenrühren, sondern die widersprechen sich ja zum Teil. Man müsste also erwarten eine authentische Interpretation dieser Tatsache. Und das hat er dann seinem zweiten Buch den Titel gegeben, also der erste hieß Geist in Welt hinterher, als das erschienen ist, seine Dissertation, die ihm keine Dissertation war, sondern die er ihm so veröffentlicht hat. Das zweite Buch hieß dann Hörer des Wortes. Er sagt, der Mensch ist einer, der darauf ausgeht, kriegt er von Gott her, denn von wem sonst, nochmal eine authentische Interpretation und Erklärung dieser unserer so unklaren Situation. Wer unterscheidet da zwischen wahr und falsch? Wer richtet das? Und wo ich meine, dass man sagen kann, das müsste eigentlich jeder religiöse Mensch sich wünschen, dass er nicht glücklich sein kann mit der Tatsache so verschiedenster Religionen, die nicht bloß eine Relativität der Fülle sind, sondern sich ja widersprechen oder so, dass dem es wirklich um das Göttliche oder das Heilige oder wie immer wir es nennen wollen geht, dass der eigentlich sich danach sehnen muss, es müsste von dieser Wirklichkeit her selber eine Aufklärung hinsichtlich dieser ganzen Unaufgeklärtheiten erfahren, begegnen. Und tatsächlich haben ja die drei großen Religionen, die überhaupt an einen Schöpfergott glauben, haben alle drei die Vorstellung einer zusätzlichen Offenbarung. Die Bibel sagt, es gibt einen Bund mit Abraham und es gibt die Tora, die er seinem Volk Israel gegeben hat. Die Christen sagen, dieser Mann aus Nazareth ist der menschgewordene Gott von Gott. Und die Muslime sagen, der Koran ist dem Mohammed geschenkt worden. Also beide, alle drei vertreten also diese Doppelung von Schöpfung und Offenbarung. Und das bringt also Paderaner dazu zu sagen, eine Anthropologie muss also darauf hinauslaufen, der Mensch ist ein Hörer des Wortes, das heißt eines möglichen Wortes. Gott hat überhaupt keine Verpflichtung, da nochmal zu reden. Sein letztes Wort könnte auch einfach ein Schweigen sein über unsere Selbstzerstörung. Oder er sagt nochmal was. So, und dann machen wir jetzt erstmal unsere Pause. Ja, die gehört aber erst einen Satz später hin. Das kommt aber nach der Pause, denn zunächst mal bleibt es dabei, also, denn ihr vertritt ja, dass das kein schlechter Dings Schweigen war, denn in Jesus ist ja das Wort geworden. Und deswegen muss man da auch diese Texte ändern, weil man kann ja lesen bei Kirchenvätern, auch Gott hat in Jesus sein Schweigen gebrochen. Und das ist nicht wahr, denn Weihnachten heißt nicht, das Schweigen ist Wort geworden, sondern das Wort ist Fleisch geworden. Das ist ein Unterschied. Ne? Das heißt, das Wort ist da, und zwar hat sich das Wort gezeigt zuerst mal in der Schöpfung. Deswegen heißt es, alles ist in Christus geschaffen, im Wort. Alles ist geschaffen im Wort. Und dann heißt es, und dann hat er, Anfang vom Johannesevangelium, hat er schon durch die Propheten auch immer noch mal gesprochen und am Ende durch seinen Sohn. Sodass diese Formel zu sagen, da ist erstmal Schweigen und Gott bricht sein Schweigen zu Weihnachten, ist nicht richtig. Sondern nochmal, nicht das Schweigen ist Wort geworden, sondern das Wort ist Fleisch geworden. Das ist genau der Schritt, den also die Christen hier einführen. Die Juden sagen, wir sind ungeduldig. Die Muslime sagen, nein, wir haben das sowieso alles falsch gelesen. Da gibt es überhaupt keinen Menschen, der da auftreten kann, sondern das, was wir da in dem Menschen Jesus sehen, das ist der Koran. Also sie dürfen nicht Mose und Mohammed vergleichen miteinander, nicht? Sondern Jesus ist der Koran und der Koran ist Jesus, wenn sie also ein vernünftiges Religionsgespräch führen müssen. Das ist auch der Grund, warum der nicht dann übersetzt werden kann und nicht daran gearbeitet werden kann. Die Bibel ist eine Schicht drunter. Nicht? Für Christen. Aber wie gesagt, erstmal jetzt unsere Pause, da geht es danach weiter. Und wenn jemand so nett ist, machen Sie wieder hinten auf, dass so diese Geschenke kommen.